SRF 2 Kultur.
Osterzeit ist die Zeit der Passionsmusik. Blättert man durch die Programme, dann fällt dieses Jahr auf, es gibt nicht nur Konzerte, sondern auch einige inszenierte Passionen. Darunter die altbekannte Johannespassion von Bach im Zürcher Großmünster und ein brandneues Werk des amerikanischen Komponisten John Adams in Luzern. Das klang so. Thomas Meyer, Sie haben beides gehört und gesehen, den altbekannten Bach und den neuen Adams. Diese inszenierten Passionen, ist das Zufall oder ist das schon ein Trend?
Einen Trend würde ich es nicht nennen, vielleicht einen kleinen Boom. Die Idee, Passionen und überhaupt Oratorien zu inszenieren, die taucht immer wieder mal auf. Zum Beispiel um 1980 gab es sowas. John Neumeier hat damals die Matthäus-Passion zum Beispiel als Ballett inszeniert. Und so kommt das auch immer wieder. Und im Moment ist es wieder da. Es ist einfach eine andere Möglichkeit, Musik theatralisch etwas zu machen.
Kann man die Passionen überhaupt inszenieren?
Man kann es sehr gut. Es ist natürlich die Frage, wie man es tut. Man kann das sehr blutrünstig tun. Das gibt's auch in so Passionsspielen, die sehr populär sind in gewissen Landesregionen. Aber hier wird eigentlich ein anderer Stil gesucht. Weniger Action als vielmehr etwas Statisches, etwas Kontemplatives. Das kommt von japanischem Nottheater her, aber auch vom mittelalterlichen Mysterienspiel. Also ist eine sehr stilisierte Bewegung, ritualisiert, fast ein bisschen liturgisch, aber das verspricht eine neue Intensität der Erzählung.
Das würde bedeuten, Thomas Meyer, es gibt auch einen Gewinn durch diese Inszenierung.
Ja, ich denke schon. Also gerade gegenüber der rein konzertanten Passionsaufführung, hier kommen Andeutungen ins Spiel. Man muss das eben nicht übertreiben, sondern einfach ganz knapp andeuten, was passiert. Zum Beispiel in der Zürcher Inszenierung durch Reto Nickler, da, wenn Petrus dem Söldner das Ohr abschlägt, dann ist das nur eine ganz knappe Handbewegung. Aber das hat eine sehr große Ausdruckskraft. Auf der anderen Seite, was in Zürich gemacht wurde, man hat eine Verschriftlichung gemacht. Wenn diese Arien gesungen werden bei Bach, dann werden die aufgeschrieben auf ein Blatt Papier und projiziert. Und so werden sie wie vergrößert, werden wie auf einer anderen Ebene lesbar, treten uns näher. Aber das Entscheidende, was in Zürich passiert ist, war dann, dass diese Projektionsfläche wie einmal weggestoßen wurde und dann geriet man ganz in den Raum hinein. Und diese Räumlichkeit ist wirklich ein Gewinn, also gegenüber der rein konzertanten Aufführung. Die Chöre bewegen sich im Raum, das Großmünster wird als Kirchenraum wirklich erlebbar und plötzlich ist man mittendrin in diesen Chören, die neben einem zu stehen kommen. Man hört plötzlich in einem Choral die Sopran- oder die altstille Stimme ganz klar heraus und ja, ist eben, das finde ich sehr intensiv.
Kommt es dabei auch zu einer Neudeutung der Passion?
Ich würde sagen, jetzt im Zürcher Fall, im Großmünster mit dem Bach-Kollegium Zürich, war das weniger der Fall als eben gestern Abend in Luzern. Peter Sellers, der Regisseur und Librettist, und der Komponist John Adams, die haben wirklich eine Neudeutung der Passion gewagt. Die haben das ganze Stück umgeschrieben. Sie haben auch Zeitgenössisches reingenommen. Also konkret, es ist eine Deutung aus der Sicht der Frauen, aus der Sicht von Maria Magdalena und ihrer Schwester. Und was wir vorhin am Anfang gehört haben, als kleinen, kurzen Musikausschnitt, das war zum Beispiel eine solche Szene. Das ist Maria Magdalena im Amerika der 1930er Jahre als Sozialarbeiterin, die wegen ihrer Tätigkeit ins Gefängnis geworfen wird und dort neben Drogensüchtigen zu sitzen kommt. Und aus diesem Eindruck wird eigentlich die Passion entwickelt. Jesus ist wieder der unter den Armen ist und nicht ein, ein Held für die Kirche, sondern ein sozial engagierter Mensch, der uns heute noch etwas sehr viel zu sagen hat. Und da versucht die Musik von John Adams und die Inszenierung von Peter Sellers einzusetzen. Das ist sehr, sehr auch sehr intensiv.
Danke, Thomas Mayer. Neue Musik in der Romandie, konzentriert in einem Festival. Dafür steht Archipel. Archipel findet jedes Jahr statt und ist das wichtigste Festival seiner Art in der Westschweiz. Die 21. Ausgabe dieses Jahr zeigte, wohin es geht, nämlich in Richtung Vermischung der Stile. Anne Guillot von Radio-Television Suisse Romande war am Eröffnungstag dabei. Benjamin Herzog hat mit ihr gesprochen.
Anne Guillot, Sie waren am Festival Archipel. Was war denn Ihr Eindruck von diesem ersten Tag?
Ce premier jour était pratiquement un festival à part entière, un tourbillon de musique et de mélange.
Der Eröffnungstag war ein großes Gewusel aus Musik, Tanz, Installationen, in den Konzerträumen, im Treppenhaus, überall. Das Haus war im Wortsinn vollgestopft mit Tönen. Beeindruckt hat mich unter anderem der Cellist Arne Deforce mit seinem facettenreichen Spiel.
En solo qui jouait des œuvres extrêmement difficile et que nous a fait découvrir la voix du violoncelle sous multiples facettes.
Ein zentrales Element dieser Festivalausgabe sind auch die Installationen.
C'est la tradition, hein, depuis des années maintenant, le Festival Archipel propose toujours des installations sonores.
Installationen sind bei Archipel Tradition. Der englische Künstler Felix Thorne hat eine solche Installation gebaut aus alten Klavierteilen, Seifenschalen, Zeugs, was er auf der Straße gefunden hat. Sein Ziel ist es, elektronische Musik mit solchen Maschinen zu rekonstruieren.
Sauf que évidemment, ça ne marche pas du tout parce que les machines qu'il construit.
Es holpert ein bisschen, ist aber sehr charmant. Sogar Kinder finden das spannend.
Extrêmement charmant et pittoresque qui manque peut-être parfois à la technologie, une installation à aller voir vraiment en famille, c'est vraiment pour tous les âges.
Eine Installation des englischen Künstlers Felix Thorne. Ein anderes zentrales Element, Anne Guillot, in dem aktuellen Festival ist die Mischung der Stile von Jazz und herkömmlicher, wenn man so sagen kann, zeitgenössische Musik.
Mm-hmm. Marc Texier, le directeur du festival, avait cette volonté, hein, cette année.
Der Festivaldirektor Marc Texier hatte diesen Wunsch, die Vermischung von populärer Musik, eines Bob Dylan etwa, und der Avantgarde. Das holt die Komponisten aus ihrem Elfenbeinturm heraus. Dabei werden Regeln gebrochen, die 60 Jahre alt sind. Komponisten wie Boulez oder Stockhausen ließen eine solche Mischung ja auf keinen Fall zu. Das war ein großes Verbot.
Stockhausen, c'était un des gros interdits. Donc là, les choses avec certainement la mondialisation, les choses se mélangent et s'interpénètrent et c'est vraiment ce qu'on peut voir dans tout ce programme jusqu'au 24 mars au Festival Archipel.
Einer dieser Komponisten ist der Argentinier Sebastian Rivas. Er mischt zum Beispiel den Titel So What von Miles Davis mit seiner eigenen Sprache. Anne Guillot, geht das für Sie auf?
Alors c'est une très bonne question, c'était effectivement le propos du concert d'ouverture, hein, de dimanche. Donc des morceaux qu'on connaît tous par cœur, hein, comme le So What de Miles
so
Davis.
So What ist ein Stück, das wir ja bestens im Original kennen. Davon zu abstrahieren war für mich nicht einfach. Sebastian Rivas hat jeden Groove daraus entfernt. Das war ein anderes Universum. Mich hat das etwas ratlos zurückgelassen.
Tout le côté jazz groove de la chose pour voir ce qui restait. Alors c'est vrai qu'on reste, on sort de ce concert un tout petit peu interrogatif. Moi, je trouve la proposition intéressante, mais c'est vrai que je restais un tout petit peu sur en suspens.
Unsere Kollegin aus Lausanne, Anne Guillot, im Gespräch mit Benjamin Herzog. Das Festival Archipel in Genf dauert noch bis diesen Sonntag. Poesie braucht Raum, um zu wirken. Damit sie das auch in unserer schnelllebigen, ungeduldigen Welt kann, braucht sie Menschen, die für sie einstehen. Umso besser, wenn das junge Menschen tun. Wie beispielsweise Alicia Stöckling. Sie hat in Basel den Tag der Poesie zu neuem Leben erweckt. Ein Festival für Lyrik erfunden und 25 Jahre organisiert vom Umtriebebeginn Literaturvermittler Matthias Jenny. Die junge Frau in seinen Fußstapfen, Alicia Stöcklin, ist erst 22 Jahre alt, studiert Philosophie und Germanistik. Und Sandra Leis hat mit ihr gesprochen.
Alicia Stöcklin, warum haben Sie alles daran gesetzt, dass es in Basel wieder einen Tag der Poesie gibt?
Ich kenne den Tag der Poesie aus den Erzählungen von Matthias Jenny. Und das hat mich sehr fasziniert, was er mir erzählt hat von damals, als er diese Tage noch regelmäßig durchgeführt hat. Es ist eine wunderschöne Dynamik, die sich entwickelt hat an diesen Tagen. Die Leute haben mitgemacht, sind alle gekommen und haben ihre Gedichte auf Flugblättern verteilt. Es gab Spontanlesungen überall. Es war eine sehr große Bereitschaft da damals, sich der Sprache zu widmen und da sich aktiv zu beteiligen.
Sie haben im vergangenen September Ihren ersten Tag organisiert, Ihren ersten Tag der Poesie. Wie hat der konkret ausgesehen?
Wir haben das ziemlich durchgeplant eigentlich, wie das ablaufen soll. Und es hat Lesungen gegeben den ganzen Tag, zum Teil von Dichtern, die aus ihren Gedichtbänden vorgelesen haben. Es hat eine Diskussion auch gegeben, eine Exegese von zwei Gedichten, durchgeführt von zwei Professoren von der Universität Basel. Es hat auch in einem Desu-Laden eine Lesung gegeben von erotischen Gedichten von Bertolt Brecht. Auf der Pfalz hat ein Poetry Slam stattgefunden.
Sie schaffen also Öffentlichkeit für die Lyrik. Ist Lyrik denn nicht eher etwas für das stille Kämmerlein zu Hause?
Nein, ich denke nicht. Also Lyrik ist eigentlich in einem gewissen Sinne überhaupt gar kein stilles Gefäß, weil sie aus dem vollen Leben schöpft natürlich. Und es ist auch nichts für das stille Kämmerlein, weil es hat natürlich eine sehr spezielle Wirkung, wenn in der Stadt Gedichtplakate stehen. Es sind wie im Alltagsgetümmel und im Lärm der Stadt sind es wie kleine Ruhebänke eigentlich, weil in dem Moment, wo man ein Gedicht antrifft auf einem Plakat, anstatt irgendwie einem Wahlvorschlag oder irgendwie Werbung oder so, ist man erstaunt und gibt sich dem kurz hin und liest das. Und in dem Moment, wo sich dann die poetische Wirkung irgendwie entfaltet, hat man einen Moment geschenkt bekommen, ganz mit sich selber und ganz in sich. Und dieser poetische Effekt in seiner Offenbarung ist eigentlich ein Ort der Ruhe.
Sie selber sind eine passionierte Leserin. Wie unterscheidet sich die Lektüre eines Romans von der Lektüre eines Gedichts?
Also wenn ich ein Gedicht lese, dann ist das eine sehr viel dichtere Empfindung, weil die Sprache in so verdichteter Form auftritt. Also ich kann die Worte in einer spezifischen Konstellation so wahrnehmen und sie dann deuten und dann aber in dieser Deutung eröffnet sich wiederum ein anderes Bild. Also es lebt sehr von diesen Bildern, von Assoziationen, von Assonanzen, von Klang und dass es eine sehr andere Empfindung ist und auslösen kann als das Lesen eines Romans, wo man in eine konkrete Geschichte eintaucht.
Braucht es eine besondere Bereitschaft, ein Gedicht zu lesen?
Auf jeden Fall. Ja, man muss die Bereitschaft haben, in sich gehen zu können.
Nora Grumminger ist eine erfolgreiche Lyrikerin und Performancekünstlerin der Spoken Word-Szene angehörend. Die 33-Jährige leitet das internationale Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg. Zum Weltpoesietag erzählt Nora Grumminger, warum sie Lyrik schreibt und liest ein Gedicht aus ihrem jüngsten Band Monster Poems.
Ich schreibe schon immer Lyrik und in heutigen Zeiten mit der Lyrik zu arbeiten, das scheint mir die sinnvollste, weil eben auch die vielfältigste Form von Literatur zu sein. Mich reizt daran, dass sie so uralt ist, dass sie in jeder Sprache sich mitteilt über den ganzen Globus und durch alle Zeiten hindurch. Und irgendwie kann man nicht so viel Unruhe stiften in der Lyrik, weil sie ja schon alles gesehen hat und trotzdem ist ein neuer Gedanke, eine neue Vision immer in ihr willkommen. Sie lässt also immer Raum für Experiment und da fühle ich mich sehr wohl. Und so rein biografisch muss ich sagen, dass ich ja immer Lyrik gelesen habe und an mir auch hatte. Ich weiß, dass ich mit 14, 15 wirklich mit kleinen Bändchen immer herumgelaufen bin. Und das waren so ein bisschen tröstende Lektüre-Erfahrungen. Ja, bei Bedarf hat die Lyrik mir die Welt er- oder verklärt, wie es eben sein musste. Und deshalb habe ich hier die Treue gehalten. Ich lese aus meinem neuen Band Monster Poems, erschienen bei Woland und Quist. Gedichte, die vor allem auch im Zusammenspiel mit den Illustrationen von Reimer Limmer leben, das Gedicht Baby. Im ersten Jahr soll es möglichst viel schlafen, viel werden. Was in es gefüllt wird, soll Spuren hinterlassen, es aufbauen, vergrößern, erweitern. Gegen das Verheerendste werden Spritzen aufgezogen. Sieh da, das Vögelchen, die Nadel vom Arzt in den Arm gerammt. Die erste massive Enttäuschung, denn die Mutter blicket stumm. Am Ende des ersten Jahres, da werden Schritte fällig, auch ein Wort. Es darf den Vergleich nicht scheuen mit den anderen Miniaturen. Erste Verhandlungen über Besitz und Abstoßung, die Kraft der Gesten und die Magie der Gesichtszüge führen ins zweite Jahr. Das Baby erhält einen Namen, wenn es eindeutig blau oder rosa geworden ist. Dann erst lohnen sich die Verurteilung des Storches, der Griff und das Kohlblatt, die vollen 9 Monate Ungewissheit. Fisch oder Vogel, es ist immer ein Ding der Unmöglichkeit.
Die Verdichtung ist ein Markenzeichen. Bei Klaus Merz ist nie ein Wort zu viel, ob er kurze Romane schreibt, wie das Meisterwerk Jakob schläft, oder Gedichte. Zum Weltpoesietag erzählt Klaus Merz, warum er Lyrik schreibt, und liest ein Gedicht aus »Die Lamendeln stehen offen«, dem Band 1 der Werkausgabe.
Ich habe mit Lyrik angefangen, weil mich die Konzentration, die Reduktion und das Arbeiten am Kern interessiert. Ich habe dann lange dazwischen eher Prosa geschrieben, bin aber jetzt wieder ziemlich entschieden zur Lyrik zurückgekehrt. Ich lese aus dem Band »Die Lamellen stehen offen«. Das ist frühe Lyrik aus der Werkausgabe Nummer 1. Lese ich ein Gedicht, das den Titel trägt »Poesie«. Entstanden ist es 1976, erschienen im Heinmond Verlag im vorletzten Jahr. »Poesie«. Gedichte auf Kronblätter notiert, eingestanzt in die Innenseiten rosiger Zahnprothesen. Gedichte geätzt in die glatten Wände metallener Hubräume, eng gestochene Tätowierungen im Schambereich schöner Frauen. Gedichte feingezuckert auf der dünnen Oblate, in Brot eingebacken, auch werktags. Gedichte als Spiegelschrift lesbar im Schönheitssalon, im Schleier der schwangeren Braut. Gedichte eingebrannt in die Unterseite eigelber Fußgängerstreifen, zu entziffern auf Brückenpfeilern bei Niederwasser. Gedichte im Gefieder der verbliebenen Vögel und im abgefahrenen Schwanz streunender Katzen. Gedichte, wo man sie nicht erwartet. Gedichte auf Unterwanderung unterwegs. Man kann sich nicht schützen.
Bambi. Der Kinderbuchklassiker wurde durch den Disney-Film weltberühmt. Geschrieben hat ihn der österreichische Jude Felix Salten 1923 und er legte später einen Folgeband nach, Bambis Kinder. Jetzt erscheint eine Neuauflage im Unionsverlag. Der Buchtipp von Judith Wipfler.
Bambis Kinder erschien 1940. Da lebte Felix Salten mit richtigem Namen Siegmund Salzmann bereits im Exil in Zürich. Der jüdische Journalist und Feuilletonist hatte mit seiner Frau Unterschlupf bei ihrer Tochter gefunden, die nach Zürich geheiratet hatte. Mit Bambis Kindern wollte Salten an seinen Erfolg mit dem ersten Bambi-Band anknüpfen. Wirtschaftlich war das auch bitter nötig für die Familie. Vom Welterfolg Walt Disneys mit dem Bambi-Stoff hatte sein Erfinder Salten wenig. Für die Filmrechte hatte ihm Disney lediglich $1000 gezahlt. Und auch das, was Disney aus dem Naturroman Bambi gemacht hatte, entsprach in keiner Weise dem, was Salten hier vorlegte, einen frühen Umweltroman nämlich, empathisch mit dem Schicksal der Tiere, ihnen Stimmen und Stimmungen verleihend. Der Mensch bricht hier gewaltsam ein. Jagd- und Todesszenen beschreibt der Autor schonungslos blutig, aber auch realistisch, denn Salten war selbst aktiver Jäger gewesen, hatte sich tagelang in Österreichs Wäldern herumgetrieben und war überzeugt, dass auch Tiere miteinander sprechen können. Freilich ist Saltens Schreibe für uns heute tatsächlich und sehr wohl kitschig. So viele Adjektive, so viel Gesumme, Gebrumme, Sonnenstrahlen, die sich ihren Weg kraftvoll durchs Dickicht bahnen, Sommertage, die schon in der ersten Morgenfrühe entglühen, ohne jeden Windhauch, ohne Dämmerkühle. Es scheint, als käme die Sonne heute eiliger als sonst. Und so weiter. Aber das hat doch auch seinen Charme und Unterhaltungswert. Vielleicht gerade, weil solches Schreiben heute so verboten ist. Die Geschichte vom Rehbock Bambi, der die Nachfolge seines Vaters im Walde als Alter, als Patriarch antritt, nun selbst also Vater mit Verantwortung für Sohn und Tochter, die freilich, das erinnert an Nesthäkchen, ein Wildfang ist. Ja, wer gerne Nostalgie atmet, ist bei Felix Saltens Bambi und seinen Kindern bestens aufgehoben. Am meisten fasziniert hat mich allerdings das Nachwort über den Autor. Saltens Wiener Leben zwischen Schnitzler und Kraus, den Betten der Habsburger und Wiener Prostituierten. Felix Salten wusste nämlich über alles, was da so lief, Bescheid. Nicht nur über die Liebe der Rehe im Walde.
YouTube knackt die Marke von 1 Milliarde Nutzern pro Monat. Den neuen Rekord gab die Videoplattform in der Nacht auf heute bekannt. YouTube hat damit fast gleich viele Nutzerinnen und Nutzer wie das weltweit größte Online-Netzwerk Facebook. Dabei profitiert die Plattform von verstärkten Zugriffen von mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets. YouTube existiert seit 8 Jahren und gehört seit 7 Jahren Google. Heute Abend startet in Lausanne das Festival M4Music mit einer Premiere. Erstmals wird der beste Musikvideoclip ausgezeichnet. Der Grund? Das Musikvideo ist heute das wichtigste Promo-Instrument für eine Band, erklärt Philipp Schnieder, Festivalleiter M4Music.
Gerade das junge Publikum gibt an, dass die Internetplattform YouTube, wo man eben viele Videos sieht, auch sehr viele Musikvideos, für sie der wichtigste Musikplayer ist. Es tut mir leid, Ihnen zu sagen, vor dem Radio.
Im Gegensatz zu seiner Beliebtheit stünde die Nichtbeachtung des Musikvideos durch die klassischen Medien.
In den Feuilletons werden weiterhin CDs besprochen. Die CD ist sozusagen tot. Es gibt keine Orte, wo Videoclips besprochen werden, obwohl das so ein aktuelles, breit wirksames Medium ist.
Sagt Philipp Schnieder, Festivalleiter M4Music. An der Preisverleihung des Best Swiss Videoclip Award heute Abend in Lausanne werden ein Jury und ein Publikumspreis vergeben in der Höhe von je 5.000 Franken. Nominiert sind unter anderem Videos der Zürcher Rapperin Big Sis und des Rusconi-Trios. Die Stadt Zürich fördert die freie Kulturszene mehr als bisher mit zusätzlichen Atelierräumen und 500.000 mehr Fördergeldern. Die Stadt vergibt zusätzliche Werkjahre in den 4 Bereichen E-Musik, Literatur, bildende Kunst und Jazz, Rock, Pop. Und den Zürcher Kulturschaffenden stehen bald neue Auslandateliers in Istanbul und in San Francisco offen. Dennoch bekommt die Stadt Zürich von den Kulturschaffenden selber nicht nur Lob. Denn neu dürfen Künstler ein subventioniertes Atelier maximal 5 Jahre lang nutzen. Diese Beschränkung sorgt vor allem in der Roten Fabrik für Unmut, denn die dortigen Mieter sind teils über 20 Jahre in den Ateliers.
Gestern hat das Frankfurter Landgericht im Fall Surkamp wieder einmal einen Entscheid gefällt. Minderheiteneigner Hans Balach erhält 2,1 Millionen Euro aus dem Surkamp-Gewinn des Jahres 2010. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat heute einen Kommentar dazu. Christina Capretz.
Surkamp-Teilhaber Hans Barlach und Verlagschefin Ulla Unselt-Berkewitsch streiten ja seit Jahren um die Führung des Verlags. Der Urteilsspruch von gestern ist eigentlich ein Nebenurteil in einem längeren Prozess. Und trotzdem findet die FAZ heute, es sei ein entscheidendes Urteil, denn es zeige sozusagen das wahre Gesicht von Hans Barlach. Bisher sei nämlich nie ganz klar gewesen, was er eigentlich wolle oder auch was er nicht wolle. Und diese Frage dürfte nun beantwortet sein, heißt es in dem Kommentar, Zitat, Geist und Intellekt will er offensichtlich nicht, jedenfalls nicht in der Form, wie man sie seit 60 Jahren mit Surkamp verbindet. Und weiter, dieser Mittwochmorgen könnte noch auf höchst ungute Art in die deutsche Geistesgeschichte eingehen. Es geht nun um die Existenz des Surkamp-Verlags.
Passend zum Frühlingsanfang erzählt die Weltwoche heute die Kulturgeschichte des Küssens, Christina Capritz.
Es ist eine launige Tour d'horizon durch die Epochen und dabei zeigt sich vor allem, das Küssen und die Bedeutung, die wir ihm geben, sind nicht universell. Zwar ist der älteste dokumentierte Kuss schon 3000 Jahre alt, abgebildet auf dem Flachrelief eines indischen Tempels, und auch die erste Typologie des Kusses stammt schon von den alten Römern, vom Basium, dem Lippenkontakt ohne Einführung der Zunge, bis zum lasziven Suavium mit offenem Mund. Küssten die ersten Christen sich noch oft und innig, auch wenn sie sich nicht kannten, so verbot Papst Innozent III. Den Kuss unter Brüdern und Schwestern. Erlaubt war dann nur noch das Küssen von bischöflichen Ringen oder heiligen Reliquien. Erst in der Romantik wurde der Kuss, wie wir ihn heute kennen, wieder entdeckt, auch von Literaten und Malern. Um 1900 habe es dann eine regelrechte Kussmode in der Malerei gegeben, etwa mit René Magritte's Les Amants und Gustav Klimt's Der Kuss. Berühmte Filme wie Casablanca oder Vom Winde verweht brachten den erotischen Kuss dann auch in entlegene Ecken der Welt, wo er weniger verbreitet war. Denn, und das zeigt der Weltwoche-Artikel heute sehr schön, so unterschiedlich wie das Küssen historisch gesehen ist, so verschiedene Kusskulturen gibt es auch in verschiedenen Gesellschaften.
Hundert Sekunden Wissen.
Flegeljahre. Das ist nur eins der Werke von Jean-Paul, das die Zeit überdauert hat und der geneigten Leserschaft bis heute ein Begriff ist. Jean-Paul kam vor 250 Jahren in einem armen oberfränkischen Pfarrhaus als Johann Paul Friedrich Richter zur Welt. Dass er sich später Jean-Paul nannte, war seiner Verehrung für Jean-Jacques Rousseau geschuldet. Wer war dieser besondere Schriftsteller, den viele kennen und nur wenige wirklich gelesen haben? Angelika Schett.
Goethe und Schiller rümpften die Nase über Jean-Paul, Robert Schumann hingegen ließ sich in seinem Klavierzyklus Papillon von dem Romanfragment Flegeljahre inspirieren. Jean-Paul, situiert zwischen Klassik und Romantik, spaltete die Leserschaft seiner Zeit. Schwer zu lesen ist er allemal, denn sein Interesse, eine Geschichte chronologisch zu erzählen, war gleich null. Der Weg von A nach B interessierte ihn nicht. Jean-Paul ließ sich in seinem Werk auch nicht von irgendwelchen Realitäten beengen. Er war einer, der, nach eigener Aussage, seine Dichtkunst nicht mit der Wirklichkeit wässern wollte. Jean-Paul widmete sich poetisch dem Unbewussten. Und das macht ihn modern. Einer seiner zahlreichen Biografen nennt ihn einen Fantasiegiganten. Als solcher übte sich Jean-Paul nicht zuletzt auch in Wortneuschöpfungen. Epilogiker waren für ihn beispielsweise Menschen, die bei Büchern vom Anfang gleich zum Schluss springen, um zu wissen, wie es ausgeht. Selber leben nannte er seine Autobiografie und für die Idylle fand er den Ausdruck Vollglück in der Beschränkung. Jean-Paul befeuerte seine Schreibbesessenheit mit Alkohol. Er setzte den Stoff geradezu strategisch ein, um besser schreiben zu können. Und wenn er mal nicht schrieb, trank er auch nicht, wird überliefert. Nur schrieb er meistens. Bis er mit 62 Jahren in Bayreuth starb, stand ihm Caroline Meyer, seine Ehefrau und Mutter seiner Kinder, zur Seite. Der bei aller Verehrung für die Schreibkunst des Gatten folgender Satz entschlüpft sein muss. Bei der Einfahrt eines Bierfasses läuft er seliger umher als beim Eintritt eines Kindes in die Welt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.